Ich lese heute die Verse 10 bis 14 aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes unter der Überschrift Heilige Absonderung zum wahren Gottesdienst. Ich lese mal den Vers 9, den wir gestern betrachtet haben, mit. Lasst euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisen, davon keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Wir haben ein Altar, davon nicht Macht haben zu essen, die der Hütte pflegen. Denn welcher Tiere Blut getragen wird durch den hohen Priester in das Heilige für die Sünden, deren Leichname werden verbrannt außerhalb des Lagers. Darum hat auch Jesus, auf das er heiligte das Volk durch sein Eigenblut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nachdem wir also betrachtet haben, welch Gnadenerweis mitten in der Gemeinde Jesu sichtbar wird, wenn Jesus lebendig in dieser Gemeinde handeln kann, wenn er im Leben des Einzelnen wirken kann, dann sollen wir daran erinnert werden, dass ja auch schon im Alten Bund immer die Absonderung zu Gott hingeboten war. Wir sollen erinnert werden daran, an die Opfer, die gebracht werden mussten, wegen der Sünde. Und dass, wenn es um das allumfassende Opfer ging, dessen Blut ins Allerheiligste getragen worden ist am Jom Kippur, die Asche des Tieres hinausgetragen werden musste aus dem Lager. Das Opfer durfte nicht innerhalb der Stadt stattfinden, sondern es musste abgesondert vom Lager der Menschen stattfinden, abgesondert von der Heiligkeit, weil in diesem Opfer auch die ganze Unheiligkeit der Menschen geborgen und verborgen gewesen ist. Sie musste außerhalb der Stadt bleiben. Ein Bild also der Absonderung, so wie Jesus aus der Stadt geführt worden ist, der Stadt Jerusalem, und vor den Stadttoren wie ein Mörder hingerichtet wurde. Er trug unsere Schuld. Der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. So werden und wurden natürlich auch die Hebräer, die Urgemeinde, können wir sagen, das wahre Israel daran erinnert, was sie bereits vorschattend in den Opfern erlebt haben. Sie werden an das bewusste Opfer der Absonderung erinnert. Es gab ja unterschiedliche Opfer. Von vielen Opfern durfte man, die Priester, das Fleisch essen. Man durfte von den Speisopfern natürlich sich ernähren. Aber von diesem Opfer zu Jom Kippur, dessen Blut ins Allerheiligste getragen worden ist, durfte man nicht essen. Es musste außerhalb des Lagers geführt werden. Nur das Blut konnte vor dem Thron Gottes ausgeschüttet werden. Es war so heilig, und auch heute, wenn Jom Kippur in Israel gefeiert wird, sind 90% aller Israelis in den Synagogen. Das ist das höchste Fest, das Versöhnungsfest. Da, wo der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte und musste, um das Volk vor Gott zu versöhnen. Dass es weiter ein Dienstvolk bleiben konnte. Dass es nicht vom Dienst ausgeschlossen würde. Dass es nicht verjagt worden wäre, sondern dass es weiter Gottesdienst tun durfte und dadurch ein Zeugnis für die Nation werden konnte, dass nämlich Gott unter den Menschen wohnen will und in Israel wohnte durch die Schechina, durch die Wolkensäule. Also erinnert der Schreiber des Hebräerbriefes durch den Heiligen Geist die jüdische Gemeinde, dass sie schon solche Opfer der Absonderung gebracht haben. Und wie viel größer ist das Opfer Jesu? Wie viel größer muss die innere Absonderung sein? Dadurch, dass man mit Jesus außerhalb des Lagers jetzt sein neues Leben führt und nicht mehr im Lager der Menschen, im Lager der Welt. Geht hinaus zu ihm, Bekennt euch zu dem, was er für euch getan hat. Tragt mit ihm die Schmach, denn er hat Schmach getragen aufgrund dessen, was ihm aufgeladen worden ist. Wir werden nachher einige Bibelstellen dazu lesen. Tragt sie mit, bekennt euch zu dem Opfer. Sagt, ja, das bin ich. Ich musste raus aus dem Lager. Ich bin derjenige, welcher für den dieses Opfer gebracht worden ist. Verlasst also das Lager der Welt innerlich, um auf der Seite Jesu zu stehen und zu bleiben. Also die Erinnerung, noch einmal wiederholt, an die hebräische Gemeinde sollte sein, ihr wisst, Jom Kippur ist der höchste Feiertag bei euch. Ihr wisst, was damit zusammenhängt. Ihr kennt diese Vorbereitung zu diesem Opfer. Ihr kennt diese Tiere, die ausgewählt worden sind, wo eines in die Wüste geschickt worden ist mit allen Sünden. Und das andere wurde geschlachtet und das Blut wurde ins Heiligtum gebracht. Ihr kennt das und ihr wart froh und dankbar, wenn ihr hören konntet, Gott hat die Sünde jetzt zugedeckt. Er hat eure Verfehlungen übersehen, ihr dürft bei ihm bleiben. Und wie viel mehr sollt ihr jetzt daran denken, dass Jesus eure Schuld getilgt hat. Seid froh darüber und bleibt bei ihm. Unschuldige Tiere mussten für schuldige Menschen ihr Leben lassen. So hat Jesus Christus als Unschuldiger für uns Schuldige auch sein Leben dahingegeben. Wie es Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 18, Christus hat einmal für unsere Sünden, und das Wort, was jetzt kommt, müssen wir beherzigen und unterstreichen, gelitten. Gelitten. Das Opfer war ein Leiden. Das war nicht nur ein Opfer schlechthin, eine Hingabe, dass ich, wenn ich etwas schenken will, als Opfer einfach hinlege auf den Tisch und dem Nächsten gebe, sondern es mit Leiden ist es verbunden. Er hat einmal gelitten, ja? Der Gerechte für die Ungerechten, schreibt der Apostel, auf dass er sie, und das Ziel ist einfach, zu Gott führte. Das ist das Ziel. Daran wurden die Hebräer neu erinnert. Ihr solltet zu Gott geführt werden, zu dem wahren Gott, in seine Herzensgemeinschaft. Und diese Herzensgemeinschaft habt ihr nur durch dieses Opfer, und ich sage mal am Jom Kippur bekommen, in Jesus Christus, dem Heiligen, dem reinen Lamm. Darin habt ihr die Herzensverbindung zum himmlischen Vater erlangt. Sein Opfer hatte keinen anderen Sinn, als euch zu Gott zu führen. Und nun seid ihr bei Gott und nun bleibt auch bei Gott. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Damit wir also zu dem lebendigen Gott Zugang haben sollten und bekommen haben, mussten Leiden im Mittel stehen. Leiden wegen der Sünde. So steht es auch im Propheten Jesaja und auch in diesem wunderbaren Psalm 22, dem Psalm Davids, dass alles mit Leiden verbunden war, dass es nicht nur eine Hingabe war an Gott, da hier ist mein Leben, sondern dass die Sünde überaus sündig ist und überaus gepeinigt werden musste. Sünde muss gepeinigt werden, die kann nicht einfach nur so nebenbei abgelegt und ignoriert werden. Sie musste geschlagen werden, sie musste gestraft werden. Sie musste merken, dass sie überhaupt keine gute Zukunft hat. Darum musste der Herr Jesus leiden. Jesaja 53, Vers 4, er trug unsere Krankheit, leiden. Er lud auf sich unsere Schmerzen, leiden. Wir hielten ihn für den, der geplagt, leiden. Und von Gott geschlagen und gemartert wäre, leiden. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, wieder leiden. Um unserer Sünde willen zerschlagen, leiden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden, durch seine Leiden sind wir geheilt. Also das soll immer wieder ins Bewusstsein gebracht werden. Es ging hier um Leiden. Um furchtbare Leiden für furchtbare Sünden. Es war nicht nur ein Wort, der Vermittlung, das hier gesprochen wurde, sondern es war eine Erfahrung der Vermittlung, eine Erfahrung des Leidens, was Sünde nach sich zieht. Weil ja Sünde ein Element ist des Satans. Deswegen Sünde ist sowas Böses und durch Verderbtes, weil der Satan durch und durch verderbt ist. Sünde ist der Ausfluss seines Wesens. Und diesen Ausfluss seines Wesens impfte er in den Menschen, den Gott gut gemacht hat, hinein. Und um diese zu tilgen und zu verdrängen, musste sie aufs Allerhärteste gestraft werden, dass sie nicht wieder aufkommen kann. Manchmal schlägt man ja, das ist vielleicht ein schwaches Bild, auf ein Insekt einmal herauf, in der Hoffnung, dass man es los wird. Aber dann zappelt es immer noch. Was macht man? Man schlägt nochmal drauf. Und wenn es immer noch zappelt, noch ein drittes Mal drauf. Damit das Insekt nicht wieder hochkommt. Und so musste Jesus, der die Sünden trug, geschlagen und gemartert werden, bis alles gestorben war, bis alles tot war. Also das sollen wir nie vergessen, das sollten die Hebräer auch nicht vergessen. Es war nicht ein leichter Gang. Und sie werden erinnert, und wir lesen dann auch noch das, wie es am Jom Kippur zuging. Was alles dieser Bock, auf den die Sünde gelegt worden ist, erleben und erleiden musste. In Psalm 22 heißt es, ab Vers 15, da spricht Jesus ja von diesem Leiden, was er um der Sünde willen ertrug. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, meine Gebeine haben sich zertrennt, Leiden. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzen Wachs. Meine Kräfte sind absolut vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Durst, nicht, hat ihn geplagt. Und du legst mich in des Todes Staub. Vers 17, Hunde haben mich umgeben. Der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen und sehen auch noch ihre Lust an mir. Sie freuen sich noch über die Leiden. Je besser, je größer, desto besser. Je stärker die Schmerzen, desto triumphaler ist es für die Hölle. Denn die Hölle hat Schmerzen. Sie leidet Schmerzen und freut sich über jeden, der dieselben Schmerzen miterleben kann. Ich leide. Du hast gefälligst auch zu leiden. Das ist die Freude des Satans. Wenn ich schon leiden muss, musst du mitleiden. Und je mehr, desto besser. Sie haben ihre Lust an mir. Er war beladen, der Herr, mit Schmerzen, Verwundungen, war zerschlagen am Leib, verachtet, verhöhnt, man spie ihn an. Und so steht es auch im Propheten Jesaja 50. Und das ist ja alles das, was die hebräische Gemeinde schon lesen konnte, bevor ihnen der Messias begegnete. Das haben sie immer wieder gelesen vom leidenden Knecht. Und in Kapitel 50, Vers 6 spricht ja dieser leidende Knecht: Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht dargeboten wie ein Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Wenn ich ganz zerschlagen bin wegen der Sünde, wird der himmlische Vater mich wieder aufrichten. Aber zuerst musste das Lamm ganz zerschlagen werden, bis nichts mehr lebt von der Sünde, dass alles tot ist, damit dann neues Leben gezeugt werden konnte. Der Herr Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, er kam ja nicht nur, um mit hoher Macht, mit hoher Hand dem Wesen des Satans Einhalt zu gebieten und seine Macht zu zerschlagen, sondern er kam ja deswegen, um zugleich die bereits geknüpften Anrechte des Widersachers auf unser Leben von uns zu entfernen. Also ein Zwiefaches. Einmal dem Satan Einhalt zu gebieten, dass er nicht weiter machen kann wie bisher und die Menschen ins Verderben ziehen darf. Und zum anderen die Lasten, die bereits schon auf das Leben der Menschen gelegt worden sind, wegzunehmen, die Anrechte der Hölle zu zerschlagen. Das Leiden des Herrn ist also das Leiden aufgrund dieser Anrechte, die der Satan auf uns hatte. Denn Sünden verursachen immer Leiden. Grundsätzlich, das wissen wir aus dem täglichen Geschehen. Wenn zum Beispiel jemand etwas stiehlt, dann leidet der, der gestohlen hat, und leidet der Bestohlene. Wie leidet der, der gestohlen hat? Der muss sich doch freuen über seine Beute. Er leidet darunter, dass er entdeckt werden könnte. Er muss ein Versteck für seine Beute suchen. Er darf nicht erkannt werden. Er muss fliehen. Er muss untertauchen. Er darf sich nicht verraten. Das ist Leiden. Er hat ständig damit zu tun, sich zu kaschieren und zu bedecken. Und der Bestohlene leidet, weil ihm etwas abhandengekommen ist, was ihm vielleicht nützlich war und dienlich war. Oder jemand, der lügt, der leidet selbst und legt Leiden auf das Leben dessen, den er angelogen hat. Denn wer gelogen hat, möchte dies geheim halten, dass es nicht ans Licht kommt. Er arbeitet ständig daran und checkt alle Regungen der anderen ab, ob sie eventuell dahinter gekommen sind, dass ich gelogen habe. Er ist in ständiger Unruhe. Hat der was mitgekriegt? Ach nein, gut, der vielleicht? In ständiger Unruhe, er leidet. Sünde ruft immer Leiden hervor. Und der Belogene leidet auch, weil er blockiert worden ist, den richtigen, wahren Weg zu erkennen. Und er sucht vielleicht den Durchgang des guten Weges am verkehrten Punkt. Der Belogene wird in die Irre geführt und der dort lügt, muss sich ständig schützen. Denken wir an die Übertretung Evas im Paradies. Was war denn die Folge? Die Folge war Leid. Sie bekamen Furcht, Adam und Eva. Sie versteckten sich, was sie vorher nicht nötig hatten. Sie bekleideten sich, sie wollten nicht, dass jemand sieht, dass sie nackt sind. Leiden über Leiden. Wir hatten Furcht vor dir, sagt Adam. Und Leiden haben doch immer große Pein. Und diese Leiden und diese Pein hat Jesus ertragen. Gelitten draußen vor dem Tor. Gelitten, gelitten. Das sollte den Hebräern neu wichtig gemacht werden, damit sie die Größe des Opfers sehen und nicht wieder Rückschau halten in die Tieropfer, die ja schon so groß waren, aber nicht so groß wie das einmalige Opfer in Jesus. Er hat für alles gelitten, gelitten. Er, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht. Mit dem einen Ziel, was wir schon sagten, um uns in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu führen, zum Vaterherzen, zu dem Gerechten, dem Schöpfer aller Dinge, da, wo es keine Furcht mehr gibt, da, wo es kein Leiden mehr gibt, da, wo es die Überwindungskraft gibt für alle Dinge, da, wo es Sieg gibt und nur Freude und Frieden. Da, wo alles, was negativ ist, aufgehört hat. Dort ist eitel Licht, dort ist eitel Freude. Dienen und sich dienen lassen, schenken und beschenkt werden. Draußen vor dem Tor wurde das Opfer gebracht, das wichtigste Opfer zum Yom Kippur. Draußen vor dem Tor hat das größte Opfer für die Menschen, Jesus, der Sohn Gottes, gelitten. Alle Opfer, deren Blut vor Gott in das Allerheiligste getragen worden sind, durften also nicht von den Priestern verzehrt werden, galten nicht als Speise für Leviten und Priester, sondern deren Asche musste hinausgetragen werden aus dem Lager. In 3. Mose 16 lesen wir die Werdegänge vom Yom Kippur. Da heißt es, ich lese mal die ersten Verse schon. Der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, da sie vor dem Herrn opferten, und sprach: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu aller Zeit in das inwendige Heiligtum gehe, hinter den Vorhang vor dem Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, dass er nicht sterbe, denn ich will in einer Wolke erscheinen auf dem Gnadenstuhl, sondern damit soll er hineingehen, mit einem Jungfahren zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer, und soll den heiligen leinenen Rock anlegen und leinene Beinkleider an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Hut aufhaben. Denn das sind die heiligen Kleider, und soll sein Fleisch mit Wasser baden und sie anlegen. Und soll von der Gemeinde der Kinder Israel zwei Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll den Pharren sein Sündopfer herzubringen, dass er sich und sein Haus versöhne, und danach die zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen, vor der Tür der Hütte des Stifts, und soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel, und soll den Bock, auf welchen des Herrn Los fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm versöhne, und lasse den Bock für Azazel in die Wüste. Das heißt also, hier werden zwei Böcke genutzt. Der eine, dessen Blut wird vergossen und wird ins Allerheiligste gebracht. Und da auf den anderen, wo die Sünde des Volkes gelegt wird, der wird in die Wüste zum Leiden geschickt. Zum Leiden geschickt. Da lese ich dann mal ab Vers 20 weiter. Wenn er vollbracht hat das Versöhnen des Heiligtums und der Hütte des Stifts und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Da soll denn Aaron seine beiden Hände auf sein Haupt legen und bekennen auf ihn alle Missetat der Kinder Israel, alle Missetat und alle ihre Übertretung in allen ihren Sünden, und soll sie dem Bock auf das Haupt legen und ihn durch einen Mann, der bereit ist, in die Wüste laufen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich in eine Wildnis trage, und er lasse ihn in die Wüste. Das bedeutet, dieser Bock, der beladen war mit allen Sünden, musste leiden, bis er stirbt. Leiden, bis er stirbt. Er wurde nicht gleich geschächtet und starb, sondern er hatte nichts zu trinken, er hatte nichts zu fressen, er wurde wirr im Kopf. Er lief vielleicht bis zu einem Abgrund und stürzte ab. Leiden bis zum Schluss. Jesus hat gelitten draußen vor dem Tor. Für alle Sünden. Das war nicht nur ein Gang, ein Töten und Blutvergießen, sondern einherging dieses Leiden. Und es steht nicht geschrieben, wie lange der einzelne Bock da umherirrte, bis er endlich zugrunde ging. Es konnten vielleicht Tage sein, bis er so ermattet war von der Hitze, vom Durst und durcheinander herumlief und gar nicht mehr wusste, wo lang, stolperte, fiel, vielleicht sogar noch von anderen Tieren der Wüste angefallen wurde. Wilde Pfarren haben mich umgeben, haben wir im Psalm 22 gelesen, ja. Hunde haben mich umgeben, bis hin dann zum Absturz und zum Leiden. Das ist ein Bild dafür. Für das Leiden Jesu draußen vor dem Lager. Daran sollte die hebräische Gemeinde erinnert werden, wie schwerwiegend die Sünde ist, wie schwerwiegend die Sünde war, die Jesus mit einem Opfer, nicht mit dem jährlichen Azazel-Opfer, mit dem jährlichen Bock, der gebracht worden musste, sondern mit einem Opfer für alle Zeiten getragen und erduldet hat, gelitten hat. Wir sehen ja meistens nur ein Teil dieses Opfers vor Augen. Jesus wurde nach Golgatha geführt und dort dem Tod übergeben. Wir sehen natürlich auch die Peinigung von außen her, aber wir sehen nicht, was noch in der unsichtbaren Welt an der Seele Jesu gearbeitet und gezehrt hat. Solches Opfer wurde ein Opfer der Hochheiligkeit genannt. Solches Opfer umschloss und umschließt doch alles. Mit anderen Worten, hebräische Gemeinde, Gemeinde Jesu, ihr braucht nicht zurückzukehren zu anderen Opfern. Dieses Hochheilige umschloss alles und umschließt alles. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ist also absolut möglich, weil Jesus sein Kreuz hinaustrug zur Stätte, die da heißt Schädelstätte. Manche wundern sich ja über die Rituale in der römischen Kirche, auch vor der Reformationszeit. Interessant ist ja die Spaltung, die dann geschah zwischen der Ost- und Westkirche, war nicht so gravierend wie die Spaltungen nach der Reformation. Wenn wir uns meine Grafik anschauen würden, dann würden wir staunen, was aus dieser einen Abspaltung in der Reformation alles für viele Meinungsgemeinden entstanden sind. Viel mehr als sonst. Es war nur zuerst eine Spaltung zwischen Ost- und Westkirche. Die Westkirche war die römische. Und dann kam die Reformation und dann kamen 10, 15 neue Gemeinden hinzu. Jeder folgte nur seiner Meinung nach. Aber da gab es gewisse Dinge, die bis zum heutigen Tag getan werden. Und wir wundern uns, warum ziehen zum Beispiel in die Priester bestimmte Kleider an, in der katholischen Kirche? Warum haben sie Sprengwasser? Warum haben sie Rauchopfer? Das sind alles Dinge, die im Alten Testament geboten waren und getan worden sind. Sie haben sozusagen des alttestamentlichen Gottesdienst mit hinübergenommen. Und das ist überhaupt nicht mehr nötig, weil in Christus das einmalige Opfer gegeben ist. Aber um das mal zu verdeutlichen, und den Hebräern sollte das auch deutlich werden, dass Jesus Christus geworden ist wie die rötliche Kuh. Habt ihr schon mal von der rötlichen Kuh gelesen? Ja. Wird auch im Hebräerbrief angemahnt. Gesprengt mit der Asche der Kuh, der rötlichen Kuh. Mit Sprengwasser musste nämlich die Asche, die Kuh, die da verbrannt worden ist, die Asche in Wasser, in heiligem Wasser eingelassen werden und dann musste der Unreine besprengt werden zur Reinigkeit. Und deswegen besprengt man heute immer noch mit Weihwasser die Leute. Ja? Aber das ist ein Bild dafür, die rötliche Kuh wurde verbrannt außerhalb des Lagers. Außerhalb des Lagers. Und das Wort rötlich bedeutete ja Opfer, Blut. Und wiederum Jesus Christus, der außerhalb des Lagers litt, hatte in sich und der Vater gab durch ihn die Kraft der Reinigung, besprengt mit der Asche der rötlichen Kuh. Und heute in Israel schaut man nach einer rötlichen Kuh und man hat jetzt durch Zucht schon so ein Tier gefunden. Denn man will natürlich, weil man ja den Messias noch nicht kennt, diesen Gottesdienst im Tempel, wenn er dann gebaut wird, wieder aufleben lassen. Man braucht die rötliche Kuh zur Reinigung. Ja? Ohne diese kann man von den Unreinigkeiten, wie damals auch die Krankheiten, nicht gereinigt werden. Der Priester musste ja die Kranken in Quarantäne setzen und dann nach einigen Tagen anschauen und wenn sie dann gesund geworden sind, rituell reinigen mit dieser Asche und dem Wasser von der rötlichen Kuh. Ich lese uns mal das in 4. Mose 19. Da steht das nämlich. Der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, diese Weise soll ein Gesetz sein, das der Herr geboten hat und gesagt, Sage den Kindern Israel, dass sie zu dir führen eine rötliche Kuh, also ein Typus des Opfers Jesu, ohne Gebrechen, absolut rein, ohne Gebrechen, an der kein Fehl sei. Jesus war ohne Sünde. Und auf die noch nie ein Joch gekommen ist, noch keine Fremdherrschaft gelegt worden ist. Und gebt sie dem Priester Eleazar. Der soll sie hinaus vor das Lager führen und daselbst vor ihm schlachten lassen. Und Eleazar, der Priester, soll von ihrem Blut mit einem Finger nehmen und stracks gegen die Hütte des Stifts 7-mal sprengen. Und die Kuh vor ihm verbrennen lassen, beides, ihr Fell, ihr Fleisch, dazu ihr Blut samt ihrem Mist. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und scharlachrote Wolle nehmen und auf die brennende Kuh werfen. Und soll seine Kleider waschen und sein Leib mit Wasser baden und danach ins Lager gehen und unrein sein bis an den Abend. Und der sie verbrannt hat, soll auch seine Kleider mit Wasser waschen und sein Leib mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche von der Kuh aufraffen und sie schütten draußen vor dem Lager an eine reine Stätte, dass sie daselbst verwahrt werde für die Gemeinde der Kinder Israel zum Sprengwasser. Denn es ist ein Sündopfer, und derselbe, der die Asche der Kuh aufgerafft hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis auf den Abend. Dies soll ein ewiges Recht sein den Kindern Israel und den Fremdlingen, die unter euch wohnen. Wer nun irgendeinen toten Menschen anrührt, der wird 7 Tage unrein sein. Das ist auch ein geistliches Bild dafür, dass ein Kind Gottes wieder mit der Welt Gemeinschaft gehabt hat, mit den toten Werken der Finsternis. Der soll sich hiermit entsündigen am 3. Tag und am 7. Tag, so wird er rein. Und wo er sich nicht am 3. und am 7. Tag entsündigt, wird er nicht rein werden. Wenn aber jemand irgendeinen toten Menschen anrührt und sich nicht entsündigen wollte, der verunreinigt die Wohnung des Herrn, und solche Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Darum, dass das Sprengwasser nicht über ihm gesprengt ist. So ist er unrein, seine Unreinigkeit bleibt an ihm. Und das ist das Gesetz. Wenn ein Mensch in der Hütte stirbt, soll jeder, der in die Hütte geht, und wer in der Hütte ist, unrein sein 7 Tage. Und alles offene Gerät, das keinen Deckel noch Band hat, ist unrein. Auch wer anrührt auf dem Feld einen, der erschlagen ist, mit dem Schwert oder einen Toten oder eines Menschen Gebein oder ein Grab, der ist unrein 7 Tage. So sollen sie nun für den Unreinen nehmen Asche von diesem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser darauf tun in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Isop nehmen und ins Wasser tauchen und die Hütte besprengen und alle Geräte und alle Seelen, die darin sind. Also auch den, der eines toten Gebein oder einen Erschlagenen oder Toten oder ein Grab angerührt hat. Es soll aber der Reine den Unreinen am 3. Tag und am 7. besprengen und ihm am 7. Tage entsündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. So wird er am Abend rein. Also auch ein Bild, ein Typus des Opfers Jesu außerhalb des Lagers. Das bedeutet, der Herr vergibt doch aufs Neue. Das einmalige Opfer ist gegeben. Aber im 1. Johannesbrief steht ja, dass wir uns bewahren, die wir Jesus kennen. Wenn aber doch jemand sündigt, soll er wissen, dass er einen Fürsprecher hat bei dem Vater. Das ist Christus. Er wird besprengt mit dem Opfer der rötlichen Kuh, um auf diesen Typus zurückzukommen. Yom Kippur, die jüdische Gemeinde wird daran erinnert, alle Sünden werden auf den Bock gelegt, der muss in die Wüste und er muss leiden, 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 leiden für die Sünde. Der andere Opfer wird geschlachtet, das Blut der Versöhnung ins Allerheiligste gegeben. Und wenn jemand doch wieder sich verunreinigt und unfähig wird zum weiteren Gottesdienst geistlich oder damals auch leiblich, soll er erneute Reinigung erfahren. Das steckt alles in dieser Erinnerung, die wir hier im Hebräerbrief angesprochen bekommen, daran sollte sich die Gemeinde erinnern und sollte nicht mehr Rückschau halten zu dem Früheren, sondern jetzt bei Jesus bleiben. Denn Jesus ist herausgegangen, auch aus dem Lager. Er heiligte das Volk durch sein Eigenblut und er hat gelitten. Wie der Bock für den Azazel gelitten. Draußen vor dem Tor. Darum lasst uns zu ihm hinausgehen. Hinausgehen aus dem Lager. Uns zu diesem Opfer bekennen. Das heißt doch, wir sollen uns dazu bekennen, dass dieses Opfer um unsretwillen gegeben worden ist. Das beinhaltet eine Gesinnung und eine Haltung, dass sich dieses Opfer nicht auf andere ableiten möchte. Nicht zuerst. Dass ich nicht die Fehler der anderen sehe, für die das Opfer gebracht werden musste, sondern dass ich meine Fehler sehe und Sünden, für die das Opfer gebracht werden musste. Das ist die bewahrende Gesinnung in dieser Welt, dass ich ihr nicht wieder anheimfalle und dass ich nicht woanders eine Ruhe und Frieden suche als bei Jesus allein. Ich gehe hinaus aus dem Lager, um mich zu bekennen zu dem Opfer für meine Sünden. Und wir merken, wie schnell das anders in unserem Glaubensleben sein kann, indem wir die Sünden der anderen entdecken und ihm wünschen, dass er sich mal an das Opfer Jesu erinnert und dass er anders wird. Nicht? Das denken wir ja. Aber es geht um uns. Wir gehen hinaus für meine Sünden. Ich erinnere mich, dass Jesus gelitten hat. Für mich. Hinausgehen aus dem Lager heißt, dies Opfer war unbedingt nötig. Ich bekenne mich dazu, dass nichts anderes, auch kein Gesetzeswerk, auch kein Gutsein, mich in den Zustand der Verbindung mit dem himmlischen Vater bringen konnte, außer dieses Opfer, außer dieses Leiden, des Sohnes Gottes. Hinausgehen aus dem Lager, die Schmach Christi mittragen, heißt doch, bekennen, dass wir in die Konsequenz dieses Opfers gezogen werden möchten, nämlich in das neue Leben. Wir tragen die Schmach, indem wir bekennen, wir sind Sünder. Wir dürfen von allen verachtet werden. Wir dürften von allen der Verachtetste sein. Jeder darf uns ablehnen. So sündig sind wir. Wir bekennen uns zu dieser Schmach, aber wir bekennen uns auch zur Konsequenz, zu dem Leben mit Gott. Nicht mehr zu der Abhängigkeit von den Menschen, zu der Abhängigkeit von dem Diesseits, sondern zur Abhängigkeit bekennen wir uns von dem ewigen Leben aus Gott. Hinausgehen aus dem Lager, die Schmach tragen und mit leben. Das Herausgehen aus dem Lager heißt auch noch, und das haben wir eingangs ja im Thema erwähnt, Absonderung von der Welt. Ein tägliches Hinausgehen aus dem Lager heißt eine tägliche Entschiedenheit, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Hinausgehen aus dem Lager. Die Welt, mit der habe ich innerlich abgeschlossen. Die Welt kann mir nichts mehr geben. Sie soll mir auch nichts mehr geben, sie darf mich nicht mehr beeinflussen, sondern Gott gehört mein Leben. Hinausgehen aus dem Lager. Von allem, was die Sinne und die Gedanken an Gott stört, was diesen Sinnen entgegensteht, will ich mich lösen. Hin zu Gott selbst will ich kommen, abgesondert innerlich bleiben. Äußerlich können wir nicht abgesondert bleiben wegen des Zeugnisses in dieser Welt, aber innerlich sollen und dürfen wir abgesondert bleiben. bei dem, der hinausgegangen ist aus dem Lager für uns. Darum lesen wir auch in 1. Korinther 3, Vers 16, was ja im Zusammenhang auch mit dem 2. Korinther 6 zu lesen sein könnte, wo dort steht, zieht nicht mehr am fremden Joch mit den Ungläubigen. Da steht in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr jetzt Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Wer also nicht mit hinausgeht, um die Schmach Christi mitzutragen und somit also nicht in dem neuen Leben zu leben, der verdirbt das für sich, was Jesus für ihn erworben hat. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Als bluterkaufte Gemeinde sollen wir uns also nicht mehr den früheren Wünschen, Lüsten, Begierden oder Fragen oder Erkenntnissen hingeben, sondern wir sollen ein fruchtbringendes Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott führen können, denn er hat uns dazu befähigt. Petrus schreibt es auch ganz deutlich, in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 13, und sagt, darum begürtet die Lenden eures Gemütes, darum, weil das so geschehen ist, seid nüchtern, setzt nun eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch ja angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi als gehorsame Kinder und stellt euch nicht gleich wie vormals. Wie vormals, also vor dem Opfer des Sohnes Gottes, diesem allumfassenden Opfer, stellt euch nicht wie vormals, da ihr in Unwissenheit in den Lüsten lebtet, sondern nachdem jetzt, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Geht also hinaus aus dem Lager, tragt die Schmach Christi mit und tretet ein in die Heiligkeit Gottes. Die Aussage ist noch dabei, und das haben wir im Hebräerbrief so gelesen, das soll uns ja stets und täglich eigentlich vor Augen stehen. Täglich, weil wir ja, der heutige Tag kann immer der letzte Tag für uns sein, hier auf Erden. Dieses Bewusstsein, dass wir hier kein Zuhause haben, soll uns begleiten. Und dieses Bewusstsein soll uns auch festigen in der Freude, für uns hat Jesus gelitten, neues Leben geschaffen, wir dürfen darin stehen. Ja, also es geht nicht nur darum, geht heraus aus dem Lager, tragt die Schmach Christi mit, nehmt das neue Leben hier an, sondern denkt daran, es geht um mehr. Ihr habt hier kein Zuhause, ihr habt hier keine bleibende Stadt. Bitte etabliert euch nicht, tut nicht so, als ob ihr hier lange lebt oder ewig lebt. Richtet euch nicht so ein, als ob ihr nicht davon müsst, sondern bleibt beweglich. Bleibt ambulant, bleibt immer unterwegs mit eurem Herrn, denn die zukünftige Stadt, die sollt ihr einnehmen. Hier steht, die suchen wir haben sie mit unseren Augen noch nicht gesehen. Wir sind Gottes Kinder, sagt Johannes, wir wissen aber noch nicht, was wir sein werden. Deswegen das Zukünftige, das wollen wir erst noch schauen. Wir sind unterwegs, aber wir bleiben unterwegs. Wir bleiben beweglich. Wir etablieren uns nicht erneut in dieser Welt, sondern wir bleiben mit Jesus beweglich. Wir wissen noch nicht, was wir sein werden. 1. Johannes 3, nicht diese bekannte Stelle. Wir sind aber Gottes Kinder. Das ist das neue Bewusstsein. Und wir werden auch als Gotteskinder das Gotteserbe einnehmen. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es dann erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, wir werden an demselben Platz sein, wo Jesus Christus auch ist. Wir werden dasselbe erleben, was er erlebt, an dem Ort, wo sein Zuhause ist, da ist nämlich auch unser Zuhause. Und ein jeglicher, der diese Hoffnung hat, dass er an demselben Platz, wo Jesus ist, auch sein wird, der soll sich dieser Reinigung aussetzen, die dort geschehen ist durch das Opfer außerhalb des Lagers. Dieser wiederholten Reinigung auch im täglichen Leben durch die Asche der rötlichen Kuh, durch das Opfer in Jesus. Reinigung einmal und wie es der Herr zu Petrus sagt, wer rein ist, der braucht nur noch, dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist rein. Das in Anspruch nehmen. Wer also diese Hoffnung hat, ich werde genau da sein, wo mein Heiland ist, Jesus. Das ist mein Zuhause. Ich sehe es noch nicht, aber da gehöre ich hin. Der soll täglich diese Reinigung zulassen und sich derer erinnern und in dem neuen Leben des Gereinigtseins bleiben. Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und dem Vater. Er ist der Messias. Er hat alles vollbracht. Er ist der Treue, der Wahrhaftige. Er ist der, der Treue belohnt. Und an den sollten sich die Hebräer, an den soll sich seine Gemeinde, an den sollen sich alle Gläubigen halten. Geht heraus aus dem Lager und lebt mit dem Herrn.